Schön, wieder bei euch zu sein. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch, als ich das letzte Mal hier war, was da unser Text war? Genau. Ich habe ja dann hinterher auch eine ganze Reihe Rückmeldungen gekriegt. Habe ich mich drüber gefreut, dass der eine oder andere sagte, da hat wirklich Gott geredet. Und wir machen an genau dem Punkt heute so ein bisschen Fortsetzung. Zwar mit einem Text aus dem Neuen Testament auch, der scheinbar nichts damit zu tun hat und doch dazugehört. Wundert euch nicht, wenn ich da auch ein bisschen anders rangehe, als man diesen Text vielleicht im Normalfall einordnet. Wir haben den ersten Sonntag nach Ostern, von daher passt das auch, dass das ein Text ist, wo es um Auswirkungen der Auferstehung Jesu geht. Und dann auch ein Stückchen, wie gehen Menschen damit um? Ich lese aus dem Johannesevangelium, das 21. Kapitel, diese ganz, ganz bekannte Geschichte in den Versen 1 bis 14. Danach offenbarte Jesus sich abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus, stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus. Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein, zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus, nimmt das Brot, gibt es ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Danach kommt dann diese ganz berühmte Geschichte, nicht, wo Jesus Petrus dreimal fragt, hast du mich lieb? Und in unseren Köpfen, weil wir das auch oft so gehört haben, ist das ja dann ganz schnell, wir haben ja immer so kurze Schaltungen in unserem Kopf, nicht? Dreimal verleugnet, dreimal gefragt, da ist der Zusammenhang. Ich sag mal nein. Und wir werden dann so ein bisschen versuchen, da zu gucken. Ist das so oder ist das anders? Lasst uns erstmal so ein bisschen in die Situation hineingehen, dass einen, was vielleicht mal so ganz wichtig ist, das, was hier jetzt passiert, es wurden noch keine Fische gefangen, aber Jesus brät schon welche. Das ist das einzige Wunder, das Jesus nach seiner Auferstehung tat. Und wenn wir jeweils an die Wunder denken, die Jesus so auch im Beisein und vor den Augen seiner Jünger getan hat, dann waren das immer auch Lektionen in einer gewissen Weise. So auch dieses. Aber lasst uns mal so ein bisschen hineingehen in den Hintergrund von diesem ganzen Text. Da ist Jesus den Jüngern erschienen in Jerusalem und hatte ihnen gesagt, geht nach Galiläa an den See Tiberias, dort werde ich euch wieder treffen. Und wenn wir uns den Petrus, so wie wir ihn aus den Evangelien kennen, das ist ein ganz anderer Petrus, als er uns später in seinen Briefen begegnet. Da merkt man, da ist ganz viel Veränderung geschehen, auch gerade wenn wir daran denken, diesen Vers 3 aus dem ersten Kapitel, der vorhin ja schon hier stand, da haben wir einen ganz stark veränderten Mann im Vergleich zu dem, wie wir ihn aus den Evangelien kennen. Petrus, einer von denen, die so unheimlich schnell begeistert sind, und ich kann mir das so richtig gut vorstellen. Er hat gesagt, Mensch, wir gehen jetzt alle zusammen an den See Genezareth und da will sich Jesus nochmal treffen und da werden wir richtig Zeit miteinander haben. Sie hatten diese Verheißung, Jesus dort zu treffen. Sie würden dort Jesus wirklich sehen, mehr als nur diese relativ kurzen Begegnungen, die in Jerusalem erst noch so möglich waren. Und ich kann mir das so richtig gut vorstellen, dieser Petrus, der Mensch, der so ganz, ganz schnell in seinen Gefühlen ein bisschen durchgeschüttelt war, impulsiv. Der eigentlich nie so richtig berechenbar war in das, was da aus ihm jetzt gerade rauskommt, unheimlich begeistert. In einer ganz, ganz großen Freude auf diesen Tag, Zeit mit Jesus zu haben. Aber zu seinem Wesen gehörte auch das, ganz schnell deprimiert. Bis hin zur Verzweiflung. Und jetzt marschieren die begeistert da los, diese 7 Männer, um Jesus zu treffen, kommen dort an. Und dann ist der Frust da. Der See ist da. Alles, was sie kannten, ist da. Jesus nicht. Und wir wissen nicht, der Text sagt uns das nicht, wie lange sie dort gewartet haben. Auf jeden Fall kommt das sehr, sehr schnell. Es scheinen wohl einige Tage gewesen zu sein. Man war frustriert. Wir merken das daran, dass Petrus sagt, ich gehe wieder fischen. Hat alles keinen Wert. Ist vorbei. Stimmt nicht? Und was macht er noch? Er zieht die anderen 6, die bei ihm sind, mit hinein. Die sagen, wir machen mit. Und sie tun das. Wir gehen wieder fischen. Ich warte nicht länger. Sie sollten warten auf Jesus. Und sind sie uns da nicht ganz unähnlich? Warten, das ist was Gemeines. Ne? Wir wollen alles jetzt. Wir wollen alles gleich. Ich kenne ein Laptop, da klebt ein Zettel drauf, ist nicht meiner. Wo es heißt, Herr, gib mir Geduld, aber zackig. Wir wollen alles jetzt. Warten ist nicht unser Ding. Da sind wir denen so ähnlich. Und wenn wir dann einfach mal gucken, müsst ihr mal machen. Lest euch mal nur die Psalmen durch, wie oft da vom Warten die Rede ist. Da scheint irgendwo was Wichtiges drin zu sein. Jedenfalls entdecken wir hier, Petrus sagt, ich gehe wieder fischen. Die anderen sagen, wir machen mit. Und sie übersehen dabei, wie wir vielleicht auch gar nicht so selten, im Warten entwickelt sich unser Charakter. Das ist aber hart. Nicht? Denken wir nur an diesen mehrfach genannten Satz in den Psalmen, Herr, ich warte auf dein Heil. Denken wir an die, an den, heißt er denn jetzt? Ich und Namen. an die beiden, die im Tempel warten, Hanna und Zacharias, nicht? Bei der Geburt Jesu. Simon, ja, danke. Mit Namen und ich, das kannst du vergessen. Nach der Seite, den habe ich immer Probleme mit. Die schmeiße ich immer alle durcheinander. Geht mir allerdings mit meinen Kindern auch manches Mal so, dass ich die durcheinander schmeiße. Also darf man sich da nach der Seite nicht wundern. Da heißt es, sie sind beide alt geworden im Warten darauf, den ihnen versprochenen Messias zu sehen. Warten, das formt unseren Charakter, ist aber hart, denn es fordert uns heraus. Petrus, dieser impulsive Mensch, jetzt trat er wieder ein in diese Situation oder in diese Gefühlswelt. Ich halte das Warten nicht mehr aus, das bringt alles nichts mehr. Ich gehe wieder zurück dahin, wo ich hergekommen bin. Gehen wir mal zurück. In der ersten Begegnung, die Petrus mit Jesus hatte, war gleich diese Aussage, diese Anforderung von Jesus da. Petrus? Nein, da noch als Simon angeredet. Simon, folge mir nach, denn du sollst Menschen fischen, keine Fische. Petrus ließ alles zurück. Aber es war noch alles da. Da heißt ein ganz großer Unterschied, da wo der Elia den Elisa beruft, er fand ihn beim Pflügen. Was machte Elisa? Habt das gegenwärtig? Der hat seinen Pflug klein geklopft, aufgeschichtet, hat den Ochsen, mit denen er pflügte, gemetzt und als Brandopfer Gott gebracht. Der Pflug war weg, der Ochse war weg. Petrus hat die Boote und die Netze feinsäuberlich aufgehoben, denn es kann ja sein, dass man die nochmal gebrauchen kann. Und wenn wir mal gucken, Petrus, wir entdecken ihn, diese Berufung finden wir in Markus 1. In Markus 2, nach dieser Berufung zum Menschenfischer, finden wir Petrus wo? Beim Fischefangen. Jesus steigt in das Boot des Petrus. Der war beim Fischefangen. Ja, ich folge dir. Ich mache das, was du sagst. Aber mal sehen, wann. Er ging wieder zurück. Und dann entdecken wir das im Lukas-Evangelium, im 5. Kapitel nochmal. Da ist Petrus auch wieder zurückgegangen. War am Fischefangen. Fischefangen ist keine Sünde. Darum geht's auch gar nicht. Es geht nicht um Handlungsweisen gegen das Gebot Gottes, überhaupt nicht. Aber er hatte seine Berufung verlassen. Und da kommt ja dann, als Jesus mit ihm spricht, diese merkwürdige Äußerung, die so zusammenhanglos auf den ersten Blick ist. Und die man auch, denke ich, gar nicht so großartig global auslegen muss, wenn Jesus dann in das Boot steigt und dem Petrus sagt, schmeißt das Netz mal da an der ganz anderen Stelle aus. Und Petrus sagt, wir kennen diese Äußerung. Ja, die ganze Nacht haben wir versucht, Fische zu fangen und nichts war. Ich bin der Fachmann, jetzt kommst du, der keine Ahnung vom Fischefang hat und sagst mir, ich soll an der falschen Stelle Fische fangen und das Netz zerreißt von der Menge der Fische. Und dann sagt Petrus zu Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Das ist ja relativ zusammenhanglos. Hängt es vielleicht damit zusammen, dass dem Petrus da schon deutlich wurde, er hat die Berufung, die Beauftragung Gottes verlassen? Ich denke ja. Er war wieder zurückgegangen in sein altes Leben. Und deshalb diese Aussage, du kannst mich gar nicht gebrauchen. Nach der Auferstehung gab Jesus seinen Jüngern den Heiligen Geist. Die Möglichkeit, durchzublicken zu dem Plan Gottes. Und jetzt dieses hier. Je nach Zählweise ist es das dritte oder das vierte Mal, wenn man Markus 2 und Lukas 5 eventuell zusammenfasst, was möglich ist. Jesus sagte, da treffen wir uns. Und vielleicht steckt das dahinter, ich werde euch in meine Konzeption für euer Leben mit hineinnehmen. Und was macht Petrus? Die Boote waren noch da. Die Netze waren noch da. Und er fängt wieder Fische. Hat zumindest zum dritten Mal die Berufung, die Jesus ihm gegeben hat, an die Seite geschoben. Und dann kommt diese Frage, diesen Bericht, den wir da kennen. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber als dieses? Was steckt dahinter? Meistens wird das auch durch unsere Übersetzungen so ausgelegt, hast du mich lieber als die anderen Jünger mich lieb haben? Das gibt der Text aber nicht wirklich her. Es ist eine ganz komische Formulierung, die da drin, diese. Und das scheint mehr auf Dinge bezogen zu sein, als auf andere Menschen. Außerdem widerspricht es der Gesamtkonzeption des Neuen Testaments. Denn da, wo Gott Liebe seiner Leute als Antwort auf sein Handeln erwartet, da ist kein Unterschied. Denn die ist immer ganz gefordert, oder? Also das kann nicht so wirklich sein. Hast du mich lieber, als Johannes mich hat? Das kann nicht sein. Auch wenn das oft so verstanden wird durch unsere Übersetzung. Sondern es scheint vielmehr, dieser Hinweis, hast du mich lieber als diese Dinge da? Das Boot und die Netze und was du sonst noch alles brauchst. Du hast das immer gut aufgehoben. Falls du es nochmal gebrauchen wirst, falls du wieder zurückgehen willst in dein altes Leben. Und Jesus fragt ihn hier mit einem anderen Wort für Liebe, als Petrus antwortet. Mit einer totalen, uneingeschränkten Liebe. Und Petrus sagt, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann passiert es, dass Jesus sagt, weide meine Lämmer. Dieses dreimal auf das Verleugnen, da müsste eine Aussage der Vergebung passieren. Passierte aber gar nicht. Hier geschieht auch keine Bitte um Vergebung für das Verleugnen. Der Zusammenhang scheint wirklich dieser ganz, ganz andere zu sein. Diese Frage, die Jesus ihm da stellt, stehe ich bei dir an der ersten Stelle? Und dann diese Wiederholung dieses Auftrags. Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Das heißt nur eine andere Seite dessen, Petrus, ich habe dich dazu gerufen, Menschen zu fischen, nicht Fische. Das ist dein Auftrag. Dankeschön übrigens nochmal für den einen Text, wo du gesagt hast, das wollen wir auch denen, die heute Konfirmation haben, so ein bisschen, nicht nur versuchen rüberzubringen, sondern auch dafür zu beten, dass das Wirklichkeit werden kann in dem Leben. Der Petrus und ich und du kennt seine Schwäche. Und dann passiert dieses, in dieser Schwäche, dass er immer wieder zurückgeht zu dem Alten. Wir würden vielleicht sagen, der hält's ja nicht durch. Aber das ist fast ein bisschen zu negativ und zu horizontal gedacht. Aber dieses Vergessen des Auftrags, der Berufung, der Beauftragung, der Platzanweisung Jesu, das passiert so schnell. Dem Petrus und uns auch. Aber, und dieses Aber ist ein wichtiges Aber, Jesus hat ihn und dich und mich nicht vergessen. Und er geht nach. Jesus offenbart sich allerdings hier nicht gleich, denn wenn wir das dran denken, der Johannes sagt zum Petrus, du, das ist Jesus. Und Petrus hat ihn nicht erkannt. Er hat eigentlich nur gehört, der Johannes hat ihn erkannt. Er scheint irgendwo näher dran gewesen sein, oder wie auch immer, das wissen wir nicht. Aber als er das gehört hat, dann kommt die alte Begeisterung gleich wieder hoch. Aber Jesus offenbart sich ihm und auch den anderen nicht gleich. Denn es gibt ein paar Lektionen zu lernen. Und vielleicht sind das die gleichen Lektionen, die auch uns gelten. Die erste Lektion. Geduld zu haben und diesem Jesus zu vertrauen. Er hat gesagt, da treffen wir uns. Und da waren die schon längst wieder mit den Köpfen woanders, nicht? Alle sieben. Es ist nicht nur der Petrus, die anderen immer hinterher. Und Jesus hat gesagt, ich treffe euch da. Sie haben es aber irgendwo nicht mehr wirklich geglaubt. Wir gehen zurück in unser altes Leben. Die erste Lektion, Geduld zu haben und ihm zu vertrauen in seinen Zusagen. Die zweite Lektion, ohne Jesus können sie nichts. Auch da leere Netze, ganze Nacht wieder. Das war die Zeit, wo man zum Fischen rausfuhr. Das ist an vielen Stellen in dieser Welt so. Nachts. Und vielleicht steckt das da für uns mit drin. Jetzt interpretiere ich ein bisschen. Diese sieben Männer gehörten zu den Geretteten durch die Gnade Gottes. Und ich will das mal versuchen so zu formulieren. Für gerettete Menschen ist es schwer, ins alte Leben zurückzukehren. Das macht nämlich keine Freude. Das macht auch keinen Spaß, weil man die andere Seite kennengelernt hat. Und im Endeffekt ist es immer auch ein Rebellieren und ein Kämpfen gegen den Geist Gottes, der in einem geretteten Menschen lebt. Und wir entdecken da, sie, diese sieben Männer, sahen Jesus nicht. Aber Jesus sah sie. Und jetzt brauche ich ein bisschen eure Fantasie. Im Hiob-Buch, im 37. Kapitel steht einmal, dass Gott über die Fische befiehlt. Und ich kann mir das so richtig schön vorstellen. Das waren ja Fachleute. Mit ihren Booten, mit ihren Netzen. Die wussten ganz genau, wo sich wann die Fische aufhalten. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass Jesus den Fischen gesagt hat, so, jetzt schwimmt da mal alle weg. Ihr seid mal nicht da, wo ihr normalerweise seid, denn die Netze müssen mal leer bleiben. Und dann, als Jesus hier sagt, dass sie da halt was machen soll, werft das Netz auszurechten des Bootes, Jesus gebietet über die Fische und sagt, so, hier, zack, alle her, rinn ins Netz. Denn unter den normalen Gegebenheiten funktionierte das nicht. Die hätten nachts welche fangen müssen und nicht jetzt am Morgen. Die hätten da fangen müssen, wo sie normalerweise auch sind. Und nicht an der völlig falschen Stelle, zur völlig falschen Zeit. Das hat was damit zu tun, dass Gott auch über die Fische gebietet. Schwimmt mal alle weg und jetzt kommt mal alle wieder her ins Netz. Diese Lektion ohne Jesus können sie nichts tun, was Sinn macht. Es ist so viel, was dann auch einfach in die Leere hineingeht. Und die dritte Lektion, Jesus erfüllt seine Verheißungen. Wir werden uns da treffen. Verzögerung bedeutet nicht, dass Jesus sich die Sache anders überlegt hat. Und das betrifft eben auch unsere Zeit heute, wenn der Petrus, genau dieser Petrus, der immer nicht warten konnte, in seinem Brief schreibt, seid nicht wie die vielen, die sagen, ja, er hat seine Verheißung, wiederzukommen, vergessen. Kannst du knicken, kommt nicht mehr. Hat sich's anders überlegt, lässt alles beim Alten. Seid nicht wie diese, denn wenn etwas sich verzögert, was Gott zugesagt hat, bedeutet es nicht, dass er sich das anders überlegt hat. Er bleibt bei dem, was er gesagt hat. Und das ist die vierte Lektion. Dieser Jesus ist treu. Und das heißt, absolut verlässlich. Und wenn es etwas gibt, wo dieses Wort absolut passt in unserer Welt, dann ist es an dem Punkt. Dieser Jesus ist absolut verlässlich. Und dann entdecken wir in diesem Bericht, Jesus begegnet ihnen in seiner Herrlichkeit, also schon als der Auferstandene und Verherrlichte, und macht Frühstück für seine Leute. Das passt auch wieder nicht so zusammen, nicht? Eigentlich hätten die ja mal was auf den Tisch bringen müssen. Nein, Jesus begegnet ihnen in seiner Herrlichkeit, so wie er ist, als der lebendige Gott, und macht Frühstück für seine Leute. Der Retter der Welt dient seinen Jüngern zuerst. Danach weist er sie zurecht. Petrus, hast du mich lieber als dieses ganze Geraffel da? Ist dir das wichtiger als ich? Deine Netze, deine Boote? Der hat die eingelagert über 3 Jahre, dass die schön verwendbar blieben und nicht verrotteten. Er weist sie zurecht. Und die anderen 6 gleich mit. Ihr habt eure Berufung, meine Zeugen in dieser Welt zu sein, verlassen. Aber er gibt ihnen erst einmal zu essen und Wärme. Jesus dient und korrigiert sie, weil er sie liebt. Aber er nimmt seine Berufung nicht zurück. Folge mir nach, Petrus. Darf ich dich jetzt einfach mal als Beispiel nehmen? Waltraud. Du bist zur Nachfolge berufen. Das nimmt Jesus nicht zurück. Das ist jetzt nichts Exklusives, sondern einfach, ich muss jetzt halt einen Namen nehmen, den ich wusste. Das ist nichts Exklusives, aber du bist zur Nachfolge berufen. Nicht zu beruflichem Erfolg. Wenn es das auch gibt, ist okay. Das ist nichts Schlimmes. Da geht es nicht um falsch oder richtig. Du bist zur Nachfolge berufen. Nicht zu einem großartigen Leben im Wohlstand. Wenn du ihn hast, danke Gott auf den Knien dafür. Das ist okay, das ist richtig, das ist gut. Aber die erste Berufung ist zur Nachfolge. Jesus fragt diesen Mann da 3-mal. Denn 3-mal ist er wieder zurückgegangen in sein altes Leben. Dreimal hat er die Berufung seines Gottes verlassen. Und das hat vielleicht sogar sehr viel tiefere Bedeutung, eine tiefere Wichtigkeit als dieses: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und nur weil da zweimal, dreimal da drin ist in beiden Texten, die relativ nah beieinander sind, heißt das längst noch nicht, dass da der Zusammenhang wirklich ist. Nein, das war Fehlverhalten. Das ist richtig. Das erfordert Vergebung. Das erfordert Bekenntnis. Und ich denke, in dieser kleinen Bemerkung, dass es heißt, und Jesus sah ihn an. Auf Distanz. Aber darf ich es so sagen, Jesus sah ihm ganz tief in die Augen. Mit positiv durchbohrendem Blick. Zu dem Herz komme ich gleich an dem Punkt. Du hast jetzt mir vorgegriffen, aber ist völlig okay. Und dann heißt es, und Petrus heulte wie ein Schlosshund. Nein, er weinte bitterlich, heißt es in unseren Übersetzungen, aber es ist das Gleiche. Der heulte wie ein Schlosshund. Jetzt komme ich zu dem Herz von der Gudrun, absolut richtig. Als ich im Krankenhaus lag, da bin ich auf etwas gestoßen, war für mich was völlig Neues. An irgendeiner habe ich vergessen, welche, ist ja auch wieder ein Name, amerikanischen Universität, haben sie, die Leute forschen ja alles Mögliche, auch das, was teilweise sinnfrei ist, haben sie festgestellt, wenn Verliebte sich tief in die Augen gucken, dann synchronisiert sich die Herzfrequenz. Fand ich klasse. Da geschieht eine gewisse Art von, bitte nicht überbewerten, dass ich jetzt dieses Wort nehme, eine Art von Gleichschaltung zwischen Christus und dem Jünger. Und wenn, darf ich das so vergleichen? Wenn Jesus mir tief in die Augen guckt, dann hat das Auswirkungen bis zum Herzen, absolut. Und wenn ich mich darauf einlasse, dann geschieht da eine Synchronisation, dass da was zusammenkommt. Ich denke, die Sache mit der Vergebung und der Verleugnung, die ist da geschehen. Und Jesus sah ihn an. Es ist so eine scheinbare Nebenbemerkung, aber die sind im Wort Gottes immer sehr, sehr wichtig. Kennt ihr ja inzwischen von mir auch. Und Petrus weinte über sein Versagen. Hier scheint das auf etwas ganz anderes einzugehen. Petrus, du hast deine Berufung verlassen. Ich frag dich jetzt. Und da kann jeder seinen eigenen Namen einsetzen. Hast du mich lieber als all die Dinge, die sonst dein Leben ausmachen? Und Petrus, du weißt das, dass ich dich lieb habe. Aber er sagt nicht, ich hab dich lieber. Das kriegt er noch nicht hin. Und Jesus sagt, ich stehe dazu, wozu ich dich berufen habe. Nimm diese Berufung ernst. Er sagt, ich frage dich nochmal. Hast du mich lieb? Schon eine gewisse Abschwächung, ne? Die da drin zu sein scheint. Ja, du weißt das, dass ich dich lieb habe. Bleib bei deiner Berufung, sagt Jesus, und das dritte Mal auch. Und dann haben wir wieder diesen emotionalen Mann vor uns. Da wurde Petrus traurig, weil Jesus zum dritten Mal gefragt hat, du weißt alle Dinge, Herr. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ich stehe dazu, wozu ich dich berufen habe. Jesus, Gott, hat uns berufen, seine Jünger zu sein. Und das Wort, was im Aramäischen und im Hebräischen da gebraucht wird, müssten wir eigentlich übersetzen mit Schüler. Bleib bei deiner Berufung, lerne von mir, und lernen zu der damaligen Zeit hieß eben auch, tu das, was ich tue. Bleib bei meinem Beispiel. Frage an uns einmal, kennst du diese deine Berufung? Wer du bist, wozu Gott dich erlöst und errettet hat. Die zweite Frage, lebst du darin? Wenn du sagst, ja, dann freut sich der ganze Himmel mit dir und dann sage diesem deinem Gott ein herzliches Dankeschön dafür, dass das einfach funktioniert, dass es geht. Und wenn du sagst, brauchen wir gar keine Worte für zu finden, ne? Dann folg dem Beispiel, das der Petrus hier gibt, und erneuere diese Berufung. So wie es an einer Stelle im Weihnachtsoratorium heißt, von Bach, ich will nur dir zu Ehren leben. Mein Heiland gibt mir dazu Kraft und Mut, das Esma ist barocke Ausdrucksweise. Die Sache stimmt trotzdem. Dass es mein Herz recht eifrig tut. Und der Weg dazu? Ich sag's mal in dieser Metapher, blick Jesus tief in die Augen. Damit sein dein Wille synchronisiert wird. Und dann wirst du entdecken, ja, es stimmt, was es im Psalm 37 heißt, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht, weil dein Herz synchronisiert ist mit dem Herzen unseres Herrn. Wir beten. Großer Gott, heiliger König, wir stehen vor dir als Leute, die das wissen und doch manches Mal vergessen, wozu du uns gerufen hast. Und wir stehen jetzt vor dir, auch in dem Wissen, wir kriegen das alleine gar nicht hin. Aber wir bitten dich darum, dass du dich in uns auslebst. Wir wollen, dass du geehrt wirst in dieser Welt. Wir wollen, dass du groß wirst, dass du sichtbar wirst, auch in unserem Leben, für die Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Wir bitten dich um Weisheit und Mut und auch Bereitschaft dazu, verlacht zu werden, dass wir da, wo wir dran sind, von dir zu reden, dass wir es dann auch tun. Danke, dass du uns nicht aus dem Blick verlierst, auch an den Bereichen nicht, wo uns das geschieht. Danke dafür, dass du wirklich der Gott bist, der uns sieht. Dass du der Gott bist, der uns nachgeht. Dass du der Gott bist, der uns nicht verwirft, sondern zu dir zurückzieht. Amen.